und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg,
Achmed Madisch aus Frankfurt
und Joachim Labens aus Siegen.
Und wir wollen gar nicht so viel über uns reden, sondern wir haben uns für die heutige Folge überlegt, dass wir über Ernährung, Facts und Fantasy sprechen. In meiner Sprechstunde sitzen oft Menschen, die beginnen mit, ich vertrage gar nichts mehr oder ich vertrage zunehmend weniger und die dann berichten, dass sie vor 4 oder 5 Jahren ganz normal essen konnten und schrittweise immer weniger Lebensmittel vertragen und schlussendlich irgendwo bei Kartoffeln, Reis und Wasser ankommen. Geht's euch auch so?
Ja, ich denke, Martin, das ist ja auch der Alltag mit diesen Patienten und da haben wir dann schon auch eine Aufgabe, sie letztlich aus dieser Situation rauszuholen, weil es auch klar, wenn sie jetzt nur noch Reis, Kartoffeln und Wasser trinken, dann rutschen die Patienten irgendwann in eine Mangelernährung. Und das ist eine Situation, die müssen wir unbedingt vermeiden. Wir müssen da rausholen aus dieser Situation. Und ja, wir haben ja in der vorherigen Folge etwas über Aufklärung gesagt. Da ist auch ein Teil Aufklärung drin, dass wir einfach sagen, das ist Teil der Erkrankung, diese Überempfindlichkeit des Bauches gegenüber Nahrungsaufnahme. Und wenn wir letztlich die Therapie dann irgendwann machen und wir reden jetzt nicht über Therapie, sondern über Ernährung, dann wird natürlich der Bauch auch ruhiger und dann wird auch wieder vieles vertragen. Aber Ernährung ist eine wichtige Säule in dem, ja, wenn man so will, multimodalen Behandlungskonzept bei diesen entsprechenden Störungen, eine wichtige Säule und die müssen wir bedienen. Und ich glaube, da haben wir ja viele Möglichkeiten von den allgemeinen Dingen, die wir empfehlen, hin zu ganz gezielten Ernährungsinterventionen. Ja, Martin, wie steigst du in dieses Ernährungsthema ein? Du hast ja schon auch einiges an Büchern verfasst zu diesem Thema und insofern bist du natürlich da auch ein absoluter Experte. Aber wie ist dein Einstieg im Alltag?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich habe gar keinen Standardeinstieg im Alltag, sondern ich lasse am Anfang erstmal 3, 4, 5 Minuten nur den mir gegenüber sitzenden Mensch sprechen und höre mir das so ein bisschen an und überprüfe auf Plausibilität und auf Nachvollziehbarkeit und gleichzeitig schaue ich mir den Menschen an, ob er möglicherweise stark übergewichtig oder stark untergewichtig ist. Also erfasst so ein bisschen die Faktoren drumherum, weil wir natürlich auch unterscheiden wollen, sprechen wir jetzt von Verdauungskrankheiten, sprechen wir von Empfindungen oder Störungen, die die Lebensqualität beeinträchtigen, aber nicht die Gesundheit. Oder sprechen wir von echten Essstörungen? Die Differenzierung müssen wir ja oft machen und für mich ist ein guter Parameter letzten Endes das Körpergewicht, der Body Mass Index und das kann man abscreenen oder kann es bei den Patienten abfragen. Und wenn ich da einen Eindruck habe, dass es mehr in Richtung Essstörung geht, dann stelle ich da auch ganz spezifische Fragen, weil im Endeffekt die Menschen wollen ja nicht, dass wir ein gutes Gespräch haben, sondern die Menschen wollen am Ende, dass ihnen geholfen wird. Und wenn ich den Eindruck habe, es ist eine Essverhaltensstörung, ohne dass eine wirkliche Essstörung dahinter liegt, dann geht es in ein Beratungsgespräch über. Und wenn ich merke, da könnten Unverträglichkeiten dahinter stecken, dann geht es in Testungen über. Aber das ist ein wahnsinnig fließender Übergang und ich habe noch keine Standardlösung gefunden. Wie schaut es denn bei dir in der Sprechstunde aus, Jochen?
Also da gibt es auch aus meiner Sicht keine Standardlösung. Das ist ein ganz individuelles Gespräch, ganz individueller Einstieg. Natürlich lässt man sich auch von seinen persönlichen Eindrücken da leiten. Wenn jetzt jemand vor mir sitzt mit einem Body Mass Index von 14, dann ist es natürlich naheliegend, dass es in Richtung Essstörung gehen könnte. Wenn jemand mit den gleichen Beschwerden einen Body-Mass-Index von 35 hat, dann sieht die Situation vielleicht ein bisschen anders aus. Also ich glaube, da sind viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Die Entwicklung der Beschwerden. Was wird denn wirklich jetzt alles nicht vertragen? Ist es einfach die Tatsache, ich nehme Nahrung zu mir, die egal was es ist, Beschwerden auslöst, egal wann ich das zu mir nehme? Oder geht es dann vielleicht doch in Richtung bestimmte Nahrungsmittel oder bestimmte Nahrungsmittelgruppen. Also das ist schon ein schwieriges Gespräch und eine schwierige Exploration und ich bin da völlig bei Martin. Ich habe da wirklich keinen Standard, sondern ich schaue, wer sitzt da vor mir, was weiß ich über diese Person, was kenne ich an Untersuchungsbefunden, was wird mir vorgetragen, wie wird es mir auch vorgetragen, ist, glaube ich, ganz wichtig, und wie ist die Person über welche Zeit bisher damit umgegangen und was ist das Ergebnis, zum Beispiel gemessen am Body Mass Index.
Aber ich glaube, dass schon auch für einen systematischen Einstieg, ich gebe euch ja recht, da gibt es nicht den Weg, aber schon ein wichtiges Tool dann initial das Ernährungstagebuch ist, wo wir nämlich letztlich nach systematischen Triggern fahnden, wenn man so will. Und man kann ja auch mit so einem Tagebuch auch dem Patienten letztlich rückspiegeln, wenn wir das mal über 2 bis 4 Wochen machen, dass es eben keine systematischen Trigger gibt und dass das eher das Problem anders gelagert ist und jetzt nicht die Nahrungsmittel sind, die da hier und da nicht vertragen werden. Oder man findet eben auch einen systematischen Trigger. Das ist klar. Ich mache das eigentlich konsequent dann mit dem Ernährungstagebuch. Es sei denn, der Patient kommt schon mit diesem Buch. Dann hat man das dann auch schon erledigt, in Anführungsstrichen. Aber das Schauen nach systematischen Triggern ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn es keine systematischen Trigger gibt, dann ist ja die Frage, brauchen wir dann in gewisser Weise einen Ernährungsberater oder machen wir das erstmal selbst? Ja, Jochen, vielleicht nochmal die Frage zurück. Also hast dir jetzt ein Bild gemacht durch Zuhören, vielleicht ein Ernährungstagebuch, wo jetzt nicht so wirklich Trigger herauszuarbeiten sind. Was ist der nächste Step? Ist das Ernährungsberater oder nimmst du jetzt selber die entsprechenden Ernährungsinterventionen, die gezielten Ernährungsinterventionen, bringst du es dem Patienten selber bei oder brauchst du da einfach dann auch Support und Unterstützung?
Also für echte Ernährungsprobleme suche ich die Unterstützung von jemand, der das professionell macht. Das ist für mich ganz gut, weil schräg gegenüber sitzt meine Frau und die ist Ernährungsmedizinerin. Die kann das und die macht das dann auch in einer solchen Situation. Wenn es um spezifische Eliminationsdiäten beispielsweise geht bei bestimmten gastroenterologischen Erkrankungen, dann mache ich das an dieser Stelle natürlich selber oder ich gebe den Patienten Broschüren an die Hand und gelegentlich bemühe ich auch Ernährungsberater von der Krankenkasse. Manche Krankenkassen bei uns in der Region haben recht gute Ernährungsberater. Zum Beispiel möchte ich hier in der Region die AOK nennen, die da wirklich Personen haben, die sich da reinknien. Und ich hatte auch im Krankenhaus eine Ernährungsberatung, die das sehr professionell gemacht hat. Also in Bausch und Bogen gesagt, einfache Dinge, wo es um Elimination geht, das mache ich selbst. Und wenn es komplexer wird, komplizierter wird, viele Nahrungsmittel umfasst, dann lasse ich da professionelle Hilfe dran. Denn die überblicken dann schon eher, ob die Patienten jetzt in eine Fehlernährung sich entwickeln, als ich das vielleicht tun würde an der Stelle.
Ich will auch gerade nochmal einhaken. Ja. Dieses im Gespräch erfassen mit den Menschen, was los ist, da ist dieses Ernährungstagebuch ein für mich wahnsinnig hilfreiches Tool, weil die Menschen selber einfach mal erfassen, wann habe ich eigentlich Beschwerden, können selber mal sortieren. Viele dieser Tagebücher haben Belastungstabellen, wo man sozusagen wie im Arbeitsbuch einfach mal sich selber Intoleranzen erarbeiten kann. Und man kann anhand dieses Gesprächs, das, was du systematischer Trigger nennt, und das möchte ich gerade nochmal erklären, ja, ein Trigger ist etwas, was Beschwerden auslöst, ja. Und systematisch heißt das im Prinzip immer. Ja, wenn ich eine Banane esse, habe ich Bauchschmerzen. Das ist ein systematischer Trigger. Und spätestens, wenn die Banane am Montag und am Dienstag gut vertragen wird und am Mittwoch und am Donnerstag schlecht vertragen wird und der Mensch dann sehr verzweifelt ist, dann ist es für uns kein systematischer Trigger mehr. Und dann kommt die Überlegung auf, hat es mit der Banane überhaupt was zu tun? Und dann möchte man medizinisch sagen, nein. Weil was haben wir denn für Situationen? Ich habe entweder die echte Lebensmittelallergie, aber das ist ja eine Alles-oder-Nichts-Reaktion. Ja? Wenn ich auf eine Erdnuss allergisch bin, dann reicht eine einzelne Erdnuss oder sogar Spuren von Erdnuss, dass eine schwere Reaktion kommt und die kommt dann immer, weil eine Allergie macht immer eine Reaktion. Oder ich habe die Intoleranzen wie Laktose- oder Fructose-Intoleranzen, wo ab einer gewissen Menge des Lebensmittels immer Beschwerden auftreten. Wenn ich ein Glas Milch trinke, bei einer Laktoseintoleranz, das wird mir immer Beschwerden machen. Da gibt es nicht die Situation, dass ich sage, nee, also Samstag und am Sonntag kann ich ein Glas Milch trinken und alles ist super. Das verträgt sich medizinisch nicht. Wohingegen in dem Moment, wo die Beschwerden variabel sind, also der systematische Trigger nicht vorliegt, da muss man oftmals dann überlegen auch gemeinsam mit dem Patienten, was kann dann dahinter stecken. Und das ist die Situation, wo oftmals der Wunsch aufkommt, ich hätte gern so eine Art Bluttestung oder Katalogtestung, können wir nicht irgendwelche Laborentnahmen machen. Das ist so das Gefühl von, man kann den Körper wie so einen Kundendienst, ja, sozusagen das Fehlerprotokoll des Autos auslesen. Kann ich hier das Fehlerprotokoll des Menschen auslesen? Das geht natürlich nicht und da muss man dann so ein bisschen differenziert sprechen, was die Ursachen sind und das werden wir im Laufe der heutigen Podcast-Folge noch tun. Wie seht ihr denn diese Situation, wenn der Mensch ganz variabel auf Beschwerden reagiert, ja, am Montag hü, am Dienstag hot?
Dann ist aus meiner Sicht nicht das Nahrungsmittel per se das Problem, sondern es ist die Ernährung, die das Problem ist auf dem Boden einer Störung im Bereich des Verdauungstraktes oder vielleicht auch im psychischen Bereich. Und das muss man versuchen, dann mit den Patienten auch zu thematisieren, denn da macht es ja überhaupt keinen Sinn, nach irgendwelchen Allergien, Unverträglichkeiten individueller Art zu suchen. Das gibt eine Endlosschleife an Diagnostik, die letztendlich zu nichts führt oder aus statistischen Gründen zu irgendwelchen Zufallstreffern, die aber mit der Problematik eigentlich nichts zu tun haben. Und ich glaube, diese Differenzierung, so wie du das eben wunderbar gesagt hast, Martin, dass man das sehr gut differenzieren muss, löst ein bisschen schon das Problem immer aus, löst etwas mehr immer das Problem aus oder mal vertrage ich es, mal vertrage ich es nicht und es kommt auf viele andere Umstände an. Das ist, glaube ich, die wichtigste Differenzierung und leitet uns dann weiter im therapeutischen Gespräch auf der einen Seite, aber auch in dem, was wir veranlassen.
Ich will da gerade nochmal einhaken. Da stimme ich dir völlig überein. Wenn es variabel ist, dann hat es oftmals nichts mit Ernährung zu tun. Aber da gibt es dann doch einiges an Möglichkeiten. Ich stelle in meiner Sprechstunde vielfach fest, dass Menschen, die im Prinzip eine Darmträgheit oder eine Verstopfung haben, dass die oftmals dazu neigen, Unverträglichkeiten zu berichten und die sagen dann, ich werde zunehmend mehr unverträglich und ich vertrage inzwischen gar nichts mehr. Und ich dann oftmals das Bild bemühe eines Waschbeckens mit einem Ablauf, so nach dem Motto, wenn der Ablauf verstopft ist und unten nichts mehr raus kann, dann kann ich ja oben Wasser, Cola, Orangensaft, von mir aus auch Champagner draufschütten, es wird ja immer überlaufen. Und dieses Überlaufen ist ja das Surrogat für Beschwerden. Und ich glaube, das erklärt so auch ein bisschen, warum es doch sehr differenziert ist, auf welche Art und Weise man auf Lebensmittel reagieren kann und es oftmals mit dem Lebensmittel nichts zu tun hat, sondern mit der Situation und warum man da oftmals einen Arzt oder zumindest einen Ernährungsberater braucht, der so ein bisschen das erkennt, weil der Nicht-Fachkundige, wie soll der das denn erkennen, dass der Ablauf das Problem sein könnte und gar nicht die Zufuhr?
Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, welche Symptome werden vom Patienten geschildert. Und ist es eine Verstopfung auf der einen Seite oder ist es eben ein Durchfall? Also da müssen wir natürlich schon auch so ein bisschen differenzierter schauen. Oder ist es dann eben auch wiederum die Blähung als ja ein häufiges Symptom, ein schwieriges Symptom in unserem Fachgebiet? Davon hängt natürlich ab, in welche Richtung man vielleicht auch das Ernährungsthema weiter bemüht und vielleicht auch durch Ernährungsinterventionen einen Einfluss dann auch sucht. Wir haben ja gezielte Ernährungsinterventionen in diesem ganzen Formkreis, Reizdarm und Co. Und da ist natürlich als prominenteste Ernährungsintervention die FODMAP-Diät zu erwähnen. Wir haben ja früher immer gesagt, ja, das kommt relativ spät, dass mir so eine, ja, im Grunde genommen, viele sagen ja auch aufwendige Diät. Martin, du sagst gleich, nee, ist gar nicht so aufwendig, ist eigentlich ganz simpel. Kannst du ja gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen, dass man das relativ spät wählt. Aber es gibt ja mittlerweile ganz gute Untersuchungen und auch Studien, die sagen, ja, in diesem ganzen Therapiekonzept gibt es eigentlich keinen Grund, da spät mit einzusteigen, sondern damit kann man schon früh einsteigen bei Patienten im Sinne einer gezielten Ernährungsintervention, wenn man so ein Beschwerdebild hat wie Blähung, Durchfall, Bauchschmerz in der Kombination, dass man dann eben mit FODMAP-Diät einsteigt. Ich bin immer eher auf der Linie, dass ich dann den Ernährungsberater mit einschalte. Martin, du sagst ja, alles Quatsch, das kriegen wir alleine hin, das ist ganz simpel. Hier hast du die Karten, das sind die Gruppen und Bilder lesen können alle. Also du hältst uns das immer so ein bisschen vor, dass das doch ganz simpel ist. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, weil das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
Naja, ganz so ist es nicht. Da übertreibst du jetzt ein bisschen meine Aussagen, aber ich möchte es gerade nochmal erklären. Also FODMAP ist ja im Prinzip eine relativ einfache Ernährung. Es ist die Reizdarmdiät und da sind verschiedenste Zucker und Zuckeralkohole in Lebensmitteln, die im Körper zu Blähgasen umgewandelt werden und damit für den Reizdarmpatienten unbekömmlich sind. Und Lebensmittel, die einen niedrigen FODMAP-Gehalt haben, sind dann bekömmlicher. Und wenn man das verstanden hat, dass manche Lebensmittel günstig und manche ungünstig sind, dann kann man die in Rot-Grün sortieren. Und ich sage immer, jeder, der schon mal über die Straße gegangen ist, versteht die Bedeutung von Rot und Grün. Und wenn ich grüne Lebensmittel habe, dann sind es die, wo ich mich frei davon ernähren kann. Und rote Lebensmittel sind die, wo ich sage, da will der Reizdarmpatient oder der Bauchschmerzpatient einfach mal ein bisschen Abstand davon zu nehmen, aber ganz pragmatisch. Und ich empfehle immer, dass man sagt, das macht man mal 4-6 Wochen ganz streng, um zu lernen, wie weit komme ich mit einer Ernährungsumstellung. Und da gibt es dann einige Aha-Erlebnisse. Also manche kommen nach 6 Wochen und sagen, boah, das ist wunderbar. Und seit ich mich im grünen Bereich ernähre, habe ich keine Beschwerden mehr. Das ist der klassische Reizdarmpatient, dem geht's dann gut. Und andere kommen zurück und sagen, das habe ich jetzt gemacht, ich spüre überhaupt nichts. Ja? Und ein Mensch, der überhaupt nichts spürt, da stelle ich dann inhaltlich die Diagnose Reizdarm schon in Frage und sage, dann muss eine andere Pathophysiologie zugrunde liegen, weil der Reizdarmpatient hat immer ein Blähbauchproblem und wenn man ihm das nimmt, geht es ihm besser. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die kommt zurück und sagt, ich bin dran gescheitert. Ich wusste nicht mehr, was ich essen sollte. Und spätestens an der Stelle sage ich immer, die FODMAP-Diät ist auch ein diagnostischer Test, weil wer an der FODMAP-Diät scheitert, ja, der hat meines Erachtens ein ganz anderes Problem. Da geht es eher in Richtung tatsächliche Essstörung, weil eine Ernährungsumstellung kann einen guten oder keinen Effekt haben, aber dran scheitern an der Frage, esse ich eine Banane oder eine Erdbeere, das gibt's für mich nicht. Und darum stelle ich das fachlich immer sehr einfach dar, weil ich sage, das geht nicht. Das ist die Entscheidung, esse ich eine Banane oder nicht und da kann man nicht dran scheitern. Im Zusammenhang mit Ernährung kommt aber oftmals auch noch 2 andere Begriffe, über die ich heute gern mit euch reden möchte. Der eine Begriff ist Gluten. Ja, es gibt Menschen, die meinen, sie sterben nahezu, wenn sie Gluten essen und es sei ganz, ganz giftig. Und der andere Begriff ist ein Fachbegriff, das ist der Fachbegriff der Orthorexie. Das sind Menschen, die sich möglichst gesund ernähren wollen, um ein möglichst gesundes und langes Leben zu haben. Wie steht ihr denn zu den beiden Dingen? Jochen, wie schaut es denn bei dir aus mit Gluten in der Sprechstunde?
Also Glutenunverträglichkeit oder der Verzicht auf Gluten, das kommt relativ häufig vor. Das ist mittlerweile bei den Patienten weit verbreitet. Und wenn man sich die wissenschaftliche Datenlage dazu anguckt, da ist ja auch ein bisschen was dran. Es gibt ja diese Menschen, es gibt die doppelblinden Studien, die irgendwo zeigen, dass Menschen von glutenfreier oder man muss an diesen Stellen, wenn sie keine Zöliakie haben, sagen glutenarmer Kost, durchaus profitieren. Und wenn jemand das tut und dadurch eine gute Symptomkontrolle erfährt und das mit seinem übrigen Leben nicht allzu sehr interferiert, dann versuche ich sie auch gar nicht davon abzubringen. Was ich nur wissen möchte, ist immer, haben die Menschen eine Zöliakie oder nicht? Und das ist die Herausforderung, wenn jemand kommt und sagt, ich verzichte schon auf Gluten oder weitgehend auf Gluten, dann ist es ja ein bisschen schwierig mit der Diagnostik der Zöliakie. Und das bespreche ich dann mit den Patienten und empfehle dann, sie sollen durchaus über 8-12 Wochen Gluten zuführen und dass man dann entsprechende Diagnostik macht, um einmal eine Zöliakie auszuschließen oder gegebenenfalls nachzuweisen. Das finde ich ist wichtig. Ansonsten kann ich damit gut leben, wenn ein Patient das Gefühl hat oder tatsächlich von einer glutenarmen bzw. glutenfreien Kost profitiert.
Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man natürlich, also diese Überempfindlichkeiten gibt's ja, dass die glutensensitiv oder weizensensitiv, wir wissen ja gar nicht, ist Gluten jetzt der Trigger oder das Problem oder andere Weizenbestandteile. Aber man muss, glaube ich, das ist sehr wichtig, weil wir haben auch da natürlich hohe Placebo-Raten, dann auch immer die Reexposition machen und gucken, kommen die Beschwerden wieder, weil am Ende eine glutenarme, ja, aber eine glutenfreie Diät, ernährungsphysiologisch keine dauerhaft so gute Diät ist. Also da gibt es ja sehr gute Untersuchungen, dass das durchaus eben auch schädlich sein kann, weil natürlich die alternativen Nahrungsmittel, glutenfrei und andere, dann ernährungsphysiologisch auch zu Problemen führen können. Also da bin ich so ein bisschen kritischer, dann die Patienten nicht einfach laufen zu lassen, sondern durchaus eben die Reexposition zu machen. Und am Ende ist es dann ja bei diesen Patienten eine glutenarme und keine freie Diät, weil eine komplett glutenfreie Diät ist gar nicht erforderlich. Wenn Sie meinen, das geht nur so und Sie haben keine Zöliakie, dann haben Sie auch wiederum ein anderes Problem als Gluten. Also das ist so ein bisschen mein Weg. Aber klar, einige Patienten schwören drauf. Es ist ja, glaube ich, auch im angloamerikanischen, in den USA sehr, sehr weit verbreitet, zu meinen, dass glutenfrei und arm eigentlich ernährungsphysiologisch besser ist und gesünder ist, ist es aber gar nicht. Und insofern muss man eben schauen bei den Patienten, ob das wirklich uns weiterbringt oder man sie da auch wegbekommt, wieder hin zu einer ausgewogenen Kost. Aber Martin, du hattest ja noch die andere Begrifflichkeit. Wie hast du es gesagt? Orthorexie?
Orthorexie, ja. Orthorexie, das ist so die Maximalversion. Ja. Also jeder von uns möchte ja gesund sein und ein langes Leben haben. Das ist ja nichts Verwerfliches, sondern das liegt in der Natur der Sache, dass wir so gesund wie möglich leben möchten. Und Ernährung ist etwas, was gedanklich so eins zu eins in Gesundheitsverhalten umgesetzt wird. Da sind wir von den Medien aktuell auch so ein bisschen beeinflusst, dass jeder sehr individuelle Vorstellungen hat, was besonders gesund ist, und nachdem er sich in den Medien aussuchen kann, was man als eigene Meinung haben möchte, gibt es gerade im Bereich der Ernährung viele Mythen, die sich aufbauen. Wenn ich dieses oder jenes esse, dann lebe ich besonders lang, und dieses oder jenes muss ich unbedingt meiden. Ja, da fällt zum Beispiel Gluten oftmals drunter, aber auch anderes. Und wenn ich das nicht beachte, dann bin ich meinem Arzt gegenüber nicht gut genug. Das wird oftmals auch so richtig präsentiert, das Ernährungsverhalten. Ab welchem Punkt greift er denn ein? Weil ich sage immer, Mensch, der glücklich ist, wenn er kein Gluten isst, der darf das gerne tun, weil Gluten ist jetzt nicht lebensnotwendig, genauso wie Fleisch nicht lebensnotwendig ist. Ab welchem Punkt soll man die Menschen unterbrechen und sagen, ich glaube oder ich habe den Eindruck, sie schaden sich mit ihrem Essverhalten?
Ich glaube immer dann, wenn es so exzessiv betrieben wird. Also wir haben ja Ballaststoffe, die wir natürlich durchaus empfehlen, aber wenn Ballaststoffe exzessiv zu sich genommen werden, wenn viel Rohkost gegessen wird, dann kann das natürlich auch die Symptome triggern, die wir eigentlich behandeln wollen. Und insofern, da ist dann spätestens ein Punkt, dass man durchaus dann auch korrigierend eingreift. Der Patient sitzt ja dort, weil er Probleme hat im Bereich seines Bauches, und es ist ja keiner, der ist glücklich und der kommt gut klar und hat keine Beschwerden, dann greife ich natürlich nicht ein, das ist auch klar. Also alles, was über das normale Maß hinaus exzessiv betrieben wird, glaube ich, da gilt es dann auch einzugreifen und auch korrigierend einzugreifen.
Ich habe persönlich gewisse Zweifel, dass wir überhaupt eine wissenschaftliche Datenbasis dafür haben, zu sagen, das ist besonders gesunde Ernährung und die garantiert Gesundheit und ein langes Leben. Für alle diese Dinge gibt es ja nicht das, was wir als medizinischen Goldstandard für die Beweisführung brauchen, nämlich eine placebo-kontrollierte Studie an dieser Stelle. Das sind alles Beobachtungsdaten, aus denen man Schlüsse ableitet. Und ich wäre da sehr vorsichtig, solange diese Ernährungsform nicht einseitig ist. Ja, da habe ich dann Probleme mit, weil das in Mangelsituationen führen kann und jemand damit glücklich ist und vielleicht Normgewicht hat und sportlich aktiv ist und so weiter, dann lasse ich das laufen. Also ich als Gastroenterologe halte mich dann daraus. Wenn ich aber irgendwo sehe, dass das abnorme Züge annimmt oder dass da eine Einseitigkeit drin ist oder dass Mangelsituationen irgendwo drohen, dann versuche ich da schon einzugreifen. Das mache ich meistens dann nicht persönlich, das versuche ich dann auch über eine Ernährungsberatung zu machen. Und die meisten Ernährungsberater, die ich so kenne, gehen auch eher in eine Richtung vernünftige Ernährungsberatung und nicht sehr einseitige oder exzessive Diätformen.
Das beruhigt mich ein bisschen, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ja gerade Alkohol als gesundheitsschädlich eingestuft und der ein oder andere ist überrascht, aber ich halte es da mir wieder Jochen. Ohne placebo-kontrollierte Studie glaube ich das erstmal nicht.
Genau.
Wir kommen heute zum Ende. Ahmed, was ist denn deine Take-Home-Message für heute?
Ja, ich glaube, Ernährung, ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, wir müssen uns da auch wieder ein wenig Zeit nehmen, zu schauen, gibt es systematische Trigger? Wenn ja, kann man sie eliminieren. Wenn nein, müssen wir eher in unsere allgemeinen Empfehlungen bleiben. Ausgewogene, gute Mischkost. Es gibt nicht die Reizdarmdiät und die Reizmagendiät. Das sind immer individuelle Verträglichkeiten, die wir berücksichtigen müssen. Und dann haben wir natürlich, und das können wir bei entsprechenden Symptomclustern natürlich früher als später dann auch einsetzen, die gezielten Ernährungsinterventionen, Stichwort Foodmap-Diät. Wir haben es jetzt nicht im Detail gesagt, das ist ja auch keine Diät, die wir auf Dauer durchführen. Wir werden ja immer wieder dann Ernährungsbestandteile wieder zuführen. Also insofern wird es dann irgendwann eine ausgewogene, gute Mischkost, basierend dann auch auf die entsprechenden Verträglichkeiten.
Also bei der Behandlung von Symptomen oder Erkrankungen, finde ich, sollte unsere Forderung sein, gute Studien zu machen, so wie das mit der FODMAP-Diät gemacht worden ist. Da gibt es ja wirklich gute Studien, die auch wissenschaftlichen Ansprüchen dann letztendlich genügen und die man auch als Therapeut überzeugend einsetzen kann. Das fehlt mir in vielen Bereichen. Und wenn wir dann zu diesem Thema Orthorexie kommen, weil gibt es wirklich die gesunde Ernährung und hält diese Behauptung auch die nächsten 5 Jahre der Überprüfung stand? Wenn man alt genug ist, dann weiß man, was alles gehypt wurde und was dann wieder fallen gelassen wurde. Deshalb bin ich in der Hinsicht etwas zurückhaltend. Ich arbeite gerne mit Ernährungsberaterinnen oder Beratern zusammen, die tatsächlich dann auch auf eine ausgewogene und dem Menschen angemessene Ernährungsform ihr Konzept aufbauen.
Und meine Take-Home-Message beim Thema Ernährung ist: Ruhe bewahren, auf den gesunden Menschenverstand vertrauen und Internetmythen zu vielen Lebensmitteln einfach mal beiseite legen, vielleicht einfach mal eine handyfreie Zeit einlegen, denn Ernährungsberatung im Internet ist bei weitem nicht so gut wie eine Ernährungsberatung durch eine echte Person. Das war's für heute auf der Verdauungscouch. Unser Thema heute war Ernährung, Facts und Fantasy. Wir haben in dem Zusammenhang doch einiges diskutieren können und ein bisschen was auch fachlich eingeordnet. Aus meiner Sicht haben wir heute gelernt, dass es ganz wichtig ist, bei der Ernährung so ein bisschen drauf zu schauen, ist es wirklich die Ernährung, hat es mit der Ernährung nichts zu tun und die Ernährung wird nur als auslösend gedacht. Es gibt einiges zu bedenken und zu erkennen. Es gibt einige Mythen, über die man sich informieren kann, zur Not bei der Ernährungsberatung oder auch mal beim Sachbuch. Und ich möchte mich ganz herzlich für euer Interesse bedanken. Wir hoffen, dass ihr wieder was Neues erfahren habt und vielleicht habt ihr den ein oder anderen Tipp für euch selber mitnehmen können. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.